Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Obst- und Gemüse anbauen und gleichzeitig grünen Strom produzieren, das ist im Wesentlichen die Idee hinter Agri-Photovoltaik. Welches Potenzial diese doppelte Flächennutzung für die Energiewende hat, welche Varianten es gibt, aber auch welche Herausforderungen. Unter anderem darüber spricht Kira Krome im Auftrag der Energieagentur NRW mit Stefan Schindele vom Energieunternehmen BayWa RE. Herzlich willkommen zur 26. Folge des Podcasts der Energieagentur NRW.
Stefan Schindele, Sie sind Fachmann für die Agri-PV-Systementwicklung. Sie haben daran in der Forschung mitgearbeitet und darüber am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg promoviert. Sie beschäftigen sich mit der Markterschließung für die Agri-PV. Seit 2020 führen Sie den Fachbereich beim Energieunternehmen BayWa RE in Freiburg. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Wenn wir hierzulande durch die Gegend fahren, sehen wir ja häufig Freiflächenanlagen. Aber Agri-PV-Anlagen in dem Sinne sieht man noch weniger. Das Konzept gibt es aber schon länger und es ist ja in Freiburg auch vor vielen Jahren entstanden. Erzählen Sie uns doch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte.
Die Idee ist tatsächlich zum ersten Mal publiziert worden von Adolf Götzberger, dem Gründer und Vater des Fraunhofer ISIS, im Jahr 1981. Und damals, muss man sagen, wurde er belächelt für diese Idee, dass Solarenergie irgendwann so günstig sein könnte, dass es hier auf der Erdoberfläche großflächig eingesetzt wird. Das hat niemand geglaubt zu der Zeit, vor also über 40 Jahren. Und heute wissen wir alle, und Sie sagen es ja auch, Sie sehen es entlang von Autobahnen oder Schienenwegen, die Freiflächenanlagen, die sind Teil der Energiewende, die werden auch benötigt, in Zukunft noch mehr als in der Vergangenheit. Von dem her brauchen wir die Photovoltaik, die ist günstig geworden. Wir können das heute in Deutschland schon subventionsfrei machen. Ne? Und es ist tatsächlich die günstigste Stromerzeugungsquelle geworden in Deutschland. Und dadurch ergeben sich Riesenchancen, aber eben auch neue Landnutzungskonkurrenzen. Und die Agri-Photovoltaik kann hier einen Beitrag leisten, das zu entschärfen.
Flächen, das ist ein gutes Stichwort. Flächen sind ein knappes Gut. Täglich werden rund 60 Hektar für die Nutzung neu ausgewiesen, etwa so viel wie 82 Fußballfelder. Das ist spannend deshalb, weil die herkömmliche PV-Freiflächenanlagen als Siedlungsflächen genutzt und ausgewiesen werden. Bei der Agri-PV verhält sich das anders, richtig?
Das ist ganz richtig. Ja, bei der Agri-Photovoltaik steht ja die landwirtschaftliche Erzeugung im Vordergrund. Und wir passen den Solargenerator entsprechend an, dass er eben die landwirtschaftliche Produktion unterstützt. Und entsprechend bleiben die Flächen weiterhin als landwirtschaftliche Nutzfläche festgesetzt und werden eben nicht umgeändert in ein Sondergebiet, Solarpark oder Ähnliches, was dann wiederum zum Siedlungsflächenanstieg zählen würde.
Das wiederum birgt einige Herausforderungen. Aber bevor wir darüber näher sprechen, erklären Sie uns doch nochmal, wie so eine Anlage aussieht. Es gibt ja eine Forschungsanlage am Bodensee in Hegelbach. Vielleicht können Sie uns erklären, wie die aussieht und was daran geforscht wurde.
Also die Prinzip und die Lösung der Agri-Photovoltaik ist technisch relativ einfach zu beschreiben. Es ist so, dass die Sonne uns täglich unglaublich viel solare Einstrahlung auf dem Planet Erde runtersendete. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt die Photonen, also das Lichtspektrum, diese solare Einstrahlung optimal nutzen? Und wir haben im Lichtspektrum unterschiedliche Töne. Das rote Lichtspektrum wird benötigt für die Photosynthese, das grüne für den photoelektrischen Effekt. Und wenn ich jetzt auf einer Fläche beides haben möchte, wie bei der Agri-PV, dann muss ich mir einfach smarte Lösungen entwickeln und anschauen, zum Beispiel semitransparente Photovoltaikmodule, wo eben das Licht, was für den Pflanzenwachstum wichtig ist, durchkommt und das, was die Pflanze vielleicht gar nicht umwandeln kann in Biomasse, das können wir dann wiederum für die Stromerzeugung ernten.
Und Sie haben daran mitgearbeitet, ein entsprechendes Konzept zu finden, sodass die Solarmodule aufgeständert werden und dann so hoch sind, dass ein landwirtschaftlicher Trecker drunter durchfahren kann, um eben unten drunter Feldfrüchte wachsen zu lassen.
Ja, wir wollten in der Region Bodensee ursprünglich drei Anlagen errichten. Eine Anlage im Bereich Acker- und Gemüsebau, das haben wir dann auch gemacht bei der Demeter Hofgemeinschaft Hegelbach. Wir wollten eine zweite Anlage im Bereich Apfelbau, ist ja auch bekannt, Obst vom Bodensee, wo man dann eben Hagelschutznetze ersetzt mit Photovoltaikmodulen. Und eine dritte wollten wir tatsächlich über einen Hopfengarten machen, ja, wo eben auch bestehende Anbausysteme genutzt werden können, um die Solarmodule und Solarmodultechnik da zu installieren. Und gefördert wurde uns damals nur eine Anlage. Wir mussten uns also knallhart entscheiden, welchen Weg wollen wir zuerst einschlagen. Und da haben wir uns eher politisch dazu entschlossen, maximal teuer zu beginnen, auch interessante Bilder zu liefern, indem man einen Mähdrescher unter einer Solaranlage durchfahren lässt. Also uns war von Anfang an klar, dass die Synergien im Obstbau als Beispiel höher sind als im Acker- und Gemüsebau. Wenn man jetzt Weizen überdacht, ja, dann ist Weizen relativ wenig Umsatzwert im landwirtschaftlichen Bereich verglichen mit einem Apfel oder einer Beere. Und trotzdem haben wir die Kosten der höheren Aufständerung. Und im Ackerbau haben wir die gar nicht, im Obstbau schon. Also das war uns schon damals bewusst. Ja. Aber wir wollten einfach auch zeigen, dass Ackerbau mit Mähdrescher, mit Photovoltaik kombinierbar ist. Und wir hatten ja das Glück, im Jahr 2018 ein sehr heißes und trockenes Jahr zu haben, sodass wir wirklich nachweisen konnten, unter der Anlage im Halbschatten hatten wir höhere Kartoffelerträge, höhere Weizen- und Sellerieerträge im Verhältnis auf der Fläche daneben ohne Verschattung durch die Agrophotovoltaik. Also zur Anpassung an den Klimawandel, wir gehen ja davon aus, es wird heißer, es wird trockener werden, ja, kann tatsächlich Schatten von Nutzen sein, weil wir dadurch Feuchtigkeit im Boden halten können und auch eine geringere Temperatur haben, für den Pflanzenwachstum beides sehr wichtig. Und wenn Sie das jetzt Richtung Südfrankreich, Südspanien denken, dann ist es heute schon so, dass eben Wasser knappes Gut ist und dadurch muss man diese Food Energy Water Nexus, wie es so schön heißt, ja, muss man einfach kombiniert auch denken und umsetzen durch die Agri-Photovoltaik.
Inzwischen beschäftigen Sie sich ja auch mit Anlagen, die im Obstbau genutzt werden. Wie sieht eine Anlage dort aus?
In Niederlande haben wir uns überlegt, im Jahr 2019 mit einer Himbeere anzufangen. Dort werden die Himbeeren klassisch in einer Regenhaube geschützt, sodass kein direktes Sonnenlicht, dass kein Regen dorthin kommt. Das will die Himbeere eigentlich nicht, damit sie mit möglichst hoher Qualität geerntet werden kann. Und diese Regenhaube, war unser Gedanke, kann man sehr gut mit Solarmodultechnik ersetzen. Die Regenhauben müssen alle 7 Jahre erneuert werden. Es sind hektarweise von diesen Folien die Flächen überspannt. Das heißt, wir können sehr viel Müll einsparen und wir haben dann noch in der Systemtechnik dafür gesorgt, dass eine bessere Durchlüftung stattfindet, weil in einer Regenhaube wächst die Himbeere also direkt unter dem höchsten Punkt dieser Regenhaube. Da staut sich dann die Hitze. Die Hitze weicht ja nach oben ab. Es kommt also zu einer Transpiration, ein Ausschwitzen der Pflanze und das verringert die Fruchtqualität. Und in unserem System ist der höchste Punkt genau zwischen den Himbeerreihen, sodass also eine Art Kamineffekt entsteht, die Luft kann entweichen. Das führt zu dieser besseren Durchlüftung, was wiederum zu weniger Pilzbefall führt und dadurch braucht man weniger Fungizide. Also wir haben wirklich hier bessere Temperaturen, gleiche Ernteergebnisse auf sehr ähnlichem Niveau, ohne dass der Landwirt in die Schutzvorrichtung investieren muss. Und das sind natürlich große finanzielle Vorteile auch für den Landwirt, weshalb wir sehr viele Anfragen im Bereich Beeren auch in Holland und auch in Deutschland schon erhalten.
Eine Anlage zum Beispiel steht in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Büren, wo Himbeeren unter unter einem Glasdach, einem Photovoltaikdach gezüchtet werden. Das klingt ja alles nach einer guten Idee. Noch sind wir aber in Deutschland erstmal im Status von Pilotanlagen, richtig?
Leider, ja. Also wenn man Deutschland in den internationalen Vergleich setzt, dann ist Deutschland, hinkt hier den Entwicklungen hinterher. Es ist so, dass der Agrarmarkt und der Energiemarkt politisch stark reguliert werden und in Deutschland speziell die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen eher kontraproduktiv sind. Andere Länder sind hier, was eine multifunktionale Landnutzung angeht, schneller gewesen, innovativer gewesen, vielleicht auch mutiger gewesen. Ich möchte Ihnen das in einem Zahlenbeispiel verdeutlichen. Wir dürfen ja jetzt in Deutschland auch Projekte umsetzen mit einer Größenordnung von 1,5 bis 2 Megawatt. Es muss ein Energiespeicher mit eingebunden werden in Deutschland. In Frankreich dürfen die Projekte 5 Megawatt groß sein, in Italien 10 Megawatt und in Niederlande sagt man sich, warum soll man das überhaupt begrenzen? Also auch wenn es 12 Megawatt sein dürfen, dann kann es auch mal 12 Megawatt Megawatt sein. Und das finden wir eigentlich, also wir würden uns wünschen, dass hier die Politik in Deutschland auch mutiger wird im Sinne, dass man die Anlagen größer installieren dürfte. Wenn ich eine Fläche habe von einem Landwirt, der sagt, ich habe hier 6 Hektar Erdbeere, ja, dann hätten wir da 4-5 Megawatt, dürfen aber nur 1,5 Megawatt machen. Und das verhindert natürlich Investitionen aus der Energiewirtschaft in die Landwirtschaft. Und da sagen wir als BayWa auch speziell, es ist natürlich schade, dass man Investitionen in die Landwirtschaft verhindert durch eine politische Gesetzgebung. Also da finden wir, kann man noch auf jeden Fall nachbessern. Ein anderes Thema in Deutschland ist die Agrarsubventionsfähigkeit, also Beihilfefähigkeit für die Landwirte. Weil wenn die nach gutem ökologischer Praxis Landwirtschaft machen, aber dann keine Beihilfe mehr bekommen, dann ist es ungerecht. Ja? Und in Frankreich und Niederlande bekommen die Beihilfe, nur die deutschen Landwirte eben nicht. Und das kommt von der Direktzahlungsdurchführungsverordnung. Und auch hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, ja, dass das Parlament hier die Gesetzgebung anpasst, um eben die Landwirte, die bei solcher Technik mitmachen wollen, auch nicht zu benachteiligen.
Nur um das nochmal kurz zu erläutern. Landwirte, die eine Agrarfläche haben, die sie mit einer Agri-PV-Anlage doppelt nutzen wollen, verlieren ihre Subventionen, die sie für ihren Ackerbau bekommen würden, wenn sie da Strom erzeugen.
Korrekt, das ist Stand der heutigen Gesetzgebung. Ja. Jetzt gibt es zwei Stränge. Also zum einen muss man sagen, das ist dem Gesetzgeber ja gar nicht übel zu nehmen. Er kannte vielleicht damals, als diese Gesetzgebung verabschiedet wurde, die Agrivoltaik nicht. Man ging halt davon aus, wenn man auf landwirtschaftlichen Flächen PV macht, dann sind es Freiflächenanlagen, ja, wo tatsächlich auch keine Landwirtschaft mehr stattfindet. Dann kann man sagen, okay, dann gibt es auf der Fläche auch keine Beihilfe mehr. Ja, korrekt, ja. Aber bei der Agri-PV zählt es natürlich nicht. Also da wollen wir primär landwirtschaftliche Erzeugung erhalten und ermöglichen. Da sollte man auch weiterhin die Beihilfe dafür auch bekommen als Landwirt. Und jetzt ist es so, dass ein Landwirt, ein Schäfer, der in Verbindung mit einem Solarpark Schafbeweidung macht auf der gleichen Fläche, geklagt hat. Und der wollte also seine Beihilfen und der hat jetzt in mehreren Urteilen, die es da gibt und Revisionen, jetzt ist es final, wie ich finde, geurteilt, ja, vom Verwaltungsgericht in München, die dann eben sagen, jawohl, der Schäfer, der Landwirt, der bekommt Recht, ja, er sollte weiterhin seine Beihilfen, weil es ist sogar gut für die Schafe, zwischen den Solarmodulen hier zu weiden. Ja, und also das funktioniert genauso gut, als wären da keine Solarmodule und entsprechend ist es auch als beihilfefähig zu bewerten. Und das gilt natürlich auch für die Agrivoltaik, wenn hier weiterhin landwirtschaftlich Ertrag stattfindet, ja, und das sehr gut funktioniert, dann sollten die Beihilfe bekommen. Und wir brauchen auch diese Beihilfefähigkeit als Kontrollmechanismus, dass man die Verbindung auch immer wieder dokumentieren kann, dass also auf dieser Fläche, wo wir Solar installiert haben, Agri-PV tatsächlich auch ein landwirtschaftlicher Ertrag stattgefunden hat. Ja. Und es wird eben nur dann dokumentiert, wenn man das in die Schlagkartei über die EU-Beihilfen eintragen kann.
Das Beispiel, das Sie eben nannten mit dem Schäfer und der Grünfläche, das sind ja andere Konstruktionen. Da wird Grünland genutzt und da werden die Module senkrecht aufgestellt in einem sehr breiten, mit sehr breiten Modulenreihen, die Platz lassen, damit Schafe dazwischen weiden können. Das ist ja ein ganz anderes Nutzungskonzept als zum Beispiel die Überdachung von Himbeeren. Deshalb hat es ja auch eine Überlegung gegeben, wie man dieses Konzept auch richtig definiert. Wir haben ja auch eine Vorstufe zu einer DIEM-Norm inzwischen. Wie kann diese DIN-Norm helfen, das Konzept zu verschlanken oder besser verständlich zu machen, sodass man politisch damit anders umgehen kann?
Also die Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit Schafbeweidung, das ist auch für uns bei der BayWa ein Standard. Also wir legen hohen Wert darauf, dass wir unsere Freiflächenanlagen eben nicht intensiv Solar alles vollclustern, sondern wir legen bewusst Wert darauf, dass ein Platz zwischen den Modulreihen bleibt für Biodiversitätsmaßnahmen, für Heuschnitt oder Schafbeweidung. Das sind aber Freiflächenanlagen. Ja. Es gibt auch bei der Agri-Photovoltaik anstatt einer Doppelnutzung der Fläche, wo die Landwirtschaft unter den Modulen stattfindet, einen Anwendungsbereich, das kommt aus diesen vertikal installierten Modulen, ja, wo man zwischen den Modulreihen Landwirtschaft macht. Das kann man aber auch mit Landmaschinentechnik dann machen. Ja, und diese Ansätze, die wurden standardisiert in einer DIN-Spezifikation. Das ist eine Vornorm, keine Norm. Der Unterschied darin ist, eine Norm Da wird im Konsens der Beschluss gefasst. Bei einer DIN-SPEC wird in der absoluten Mehrheit. Und jetzt ist natürlich so, wir haben diesen Prozess für 1,5 Jahre mit unterstützt. Ich selbst habe den Bundesverband Solarwirtschaft darin vertreten. Geleitet wurde das vom Fraunhofer ISE und der Universität Hohenheim. Es war also ein transdisziplinärer Prozess, wo Wissenschaft und Industrie, und es war interdisziplinär, weil Agrar- und Energiewirtschaft sich daran beteiligten. Und es waren ungefähr 18 Parteien, die daran mitgewirkt haben. Und 16 haben diesen DIN-SPEC dann auch tatsächlich unterzeichnet. Und da kann man also schon sagen, eine große Mehrheit hat sich diesem Standard dann gewidmet, und wir sind sehr froh, dass die Vorleistung, die jetzt die Verbände und die Experten in diesem Bereich als Standard hier kommuniziert haben, dass die Bundesnetzagentur den aufgenommen hat. Und wenn man jetzt Fördermittel in Deutschland für AKPV beantragt und Angebote einreicht, muss man sich an diesen DIN-SPEC halten. Das finden wir sehr gut. Die Kontrolle dieser Qualität der Projekte muss allerdings dann auf einer ganz lokalen Ebene stattfinden, nämlich genau dann, wenn man einen Bauantrag für diese Projekte stellt. Also auf kommunaler Ebene wird dann geschaut, wurde das Projekt mit dieser DIN-SPEC so auch errichtet, wie sie auch geplant war. Ja, also es obliegt jetzt nicht dem Bund, jedes Projekt zu kontrollieren, sondern wirklich im Gemeinderat und im Baugenehmigungsverfahren hier für eine gute Qualität von Agri-Photovoltaik zu achten.
Und was muss jetzt passieren, damit die Marktentwicklung vorangehen kann?
Also zum einen braucht man Formate wie das heutige, um einfach da mehr Transparenz zu schaffen, dass man die Leute abholt und mitnimmt. Was braucht es aber auf regulatorischer Ebene? Das fängt an vielen Ecken an. Also fangen wir mal auf der lokalen Ebene an. Wenn wir heute ein Projekt umsetzen möchten und wir gehen auf die untere Baurechtsbehörde zu, Landkreisebene, wo die Bauämter sind, dann haben die oftmals von Agri-Photovoltaik noch nie gehört. Die wissen also gar nicht, wie können sie dann das Projekt genehmigen, bewilligen, was muss man genau prüfen, was ist der, also früher alle wussten monofunktionale Landwirtschaft, also entweder Landwirtschaft oder Solarstromerzeugung. Jetzt komme ich auf einmal mit beidem auf einer Fläche. Dann ist oft das Verhalten, man fällt in alte Muster zurück und behandelt die Agri-Photovoltaik gleich wie eine Freiflächenanlage. Und führt dann zum Siedlungsflächenanstieg. Aber genau das ist es ja, was uns denn die Agrarsubvention verhindert, was dem Bauer es verhindert, an dem Projekt mitzumachen. Und das heißt, das ist auf jeden Fall ein Problem in Genehmigungsverfahren. Wenn wir uns die Förderseite anschauen, dann haben wir jetzt in der Innovationsausschreibung eine einmalige Ausschreibung zum 01.04.2022. Wenn man jetzt denkt, man möchte eine neue Technologie einführen und man bietet einmalig eine Ausschreibung, dann habe ich hier keine Kontinuität. Aber um Ressourcen aufzubauen, Techniker, Projektentwickler etc., da muss ich wissen, ich kann 2, 3, 5 Jahre hintereinander solche Projekte umsetzen und nicht nur als Eintagesfliege. Und wenn man dann schaut, diese 150 Megawatt, die jetzt da als für innovative Photovoltaiktechnologien, da sind ja noch schwimmende Photovoltaikanlagen, da sind Parkplatzüberdachung und die Agri-Photovoltaik in einem Topf. Das finden wir als BayWa erstmal sinnvoll, weil schwimmende Anlagen sind teurer, Parkplatzüberdachungen sind teurer und auch die Agri-Photovoltaik ist teuer. Das ist also gut, dass man diese drei Technologien gegeneinander antreten lässt, weil die sind alle teurer. Aber ich habe eine sehr geringe Menge mit 150 Megawatt. Also da kann ich Ihnen sagen, damit führt man keine neue Segmente ein und schon gar nicht drei Technologien. Das hätte vielleicht 500 Megawatt oder noch mehr sein müssen, damit man hier sagt, ja, hier können wirklich substanziell neue Projekte umgesetzt werden. Und dann kommen wir auf die Projektgröße, was wir zu Beginn schon gesagt haben, mit 2 Megawatt und einem Speicher noch kombiniert. Dann sind wir bei 1,5 Megawatt Projektgröße für eine schwimmende Anlage. Wir sind als BayWa außerhalb China Weltmarktführer. Wir haben 7 der 10 größten schwimmenden Anlagen außerhalb Chinas umgesetzt. Wir machen jetzt Projekte zwischen 20 und 40 Megawatt. Da kann man jetzt mit 2 Megawatt oder 1,5 Megawatt Floating PV mit Speicher, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu kritisieren, weil das einfach sehr weit weg ist von den Klimaschutzmaßnahmen, die wir eigentlich bräuchten, um dem Thema auch gerecht zu werden, dem Klimaschutz. Und das Gleiche gilt für Agri-Photovoltaik. Also mit 1,5 Megawatt Agri-Photovoltaik, die Landwirte sind ja sogar bereit, mehr Flächen zu entwickeln, aber der Gesetzgeber bremst hier. Und diese Handbremse, die gilt es zu lösen, da gilt es auch die Kosten zu reduzieren. Wenn die Projekte größer sind, fallen auch die Kosten. Wir wollen Skalierungseffekte nutzen, damit man hier mit den Kosten runterkommt und die Wettbewerbsfähigkeit der AKPV weiter speichert. Und viele machen auch den Fehler und sagen immer, ja, die Freifläche, das ist ja die günstigste und die ist auch subventionsfrei. Das ist auch das, was wir wollen. Und die Agri-Photovoltaik ist ja teurer. Also wieso sollten wir jetzt ein teures Marktsegment entwickeln. Und da sage ich, ja, man darf nicht den Fehler machen, nur gegen das Günstigste das Verhältnis zu setzen, sondern muss auch schauen, wo ist denn das Teuerste? Und dann sind wir halt bei kleinen Dachanlagen. Ja, die sind ja auch gefördert. Ja. Und wenn ich jetzt eine Anlage schaue für 10 Kilowatt, eine Dachanlage, relativ klein also, dann liegen wir da heute auch bei 8 Cent. So, und dann habe ich auf einmal ein Spektrum von 4 bis 8 Cent. Und die Frage ist, wo positioniert sich die Agri-Photovoltaik? Dann sind wir ja heute noch näher an der Dachanlagen, aber zuweilen heute schon günstiger als die kleinen Dachanlagen. Also wenn man dieses neue Marktsegment aufnehmen würde, würde das nicht unbedingt zu mehr Kosten führen in diesem Fördermechanismus. Aber es ist halt bisher einfach ignoriert. Ja, und das ist, was wir sagen, das ist schwierig. Und dann die Anlagenkombination noch zu machen für eine kleine Anlage mit 1,5 Megawatt, da kann man schon mal bezweifeln, ob man hier für die Netzdienstlichkeit irgendwelche positive Effekte erzielt. Das habe ich natürlich, wenn ich 30 Megawatt oder noch größere Anlagen baue, dann braucht man einen Speicher vielleicht, ja, weil der dann netzrelevant wird. So eine kleine Anlage kann das eigentlich netzproblemlos aufnehmen in den meisten Fällen. Da jetzt noch einen Energiespeicher dahin zu verlangen, finden wir kontraproduktiv, ja, und erhöht ohnehin die Komplexität dieser Projekte. Also es ist wirklich so, als würde man gerne die Agrivoltaik verhindern, anstatt zu fördern. Und das ist, wie ich finde, schwierig hier in Deutschland.
Jetzt haben Sie ja auch einige Pilotprojekte schon realisiert. Was hat denn ein Landwirt davon, wenn er sich für so ein Konzept entscheidet?
Da kann man sehr gut zwischen den zwei Kategorien 1 und 2 unterscheiden. Die Kategorie 1, da reden wir von einer Doppelnutzung, wo die landwirtschaftliche Tätigkeit direkt unter den Modulen stattfindet. Beispielsweise Himbeeren unter einem Solarmodul. In der Kategorie 2 reden wir von einer Parallelnutzung der Fläche. Hier findet die landwirtschaftliche Tätigkeit zwischen den Modulreihen statt. In der Kategorie 1, wo wir als BayWa uns jetzt auf Sonderkulturen spezialisiert haben, ja, ist das Alleinstellungsmerkmal, dass wir den geschützten Anbau quasi kostenfrei dem Landwirt bringen. Das heißt, der Landwirt muss nicht mehr in Folien, Regenhauben investieren, nicht mehr in Hagelschutz investieren. Das machen wir mit der Agri-Photovoltaik. Im Gegenzug bekommen wir die Fläche zur Verfügung gestellt, für solche Projekte umzusetzen. Ja. Das heißt, der Landwirt spart sich Investitionen, spart sich Arbeit, spart sich Müll für diese Folienschutzsysteme und kann diese Ersparnisse in andere Technologien. Er kann sich damit eine elektrische Hebebühne kaufen oder einen elektrischen Traktor von Fendt oder sonst irgendwelche Dekarbonisierungsmaßnahmen ergreifen auf seiner Hofstelle und damit den Klimaschutz unterstützen. In der Kategorie 2 ist es so, dass der Landwirt nicht eine Schutzfunktion bekommt, sondern er bekommt einen zweiten Einkommenszweig. Er wird also in die technische Betriebsführung dieser Anlagen mit eingebunden, indem er für die Pflege der Fläche zuständig ist. Das macht er dann mit seinem Mähdrescher, ja, weil er eben Weizen erntet oder Dinkel erntet, ja, zwischen den Modulen. Und er ist für die Modulreinigung zuständig. Er bekommt also hier einen Deckungsbeitrag, ja, er bekommt es vergütet über einen Dienstleistungsvertrag und dadurch hat er ein Einkommen, was völlig unabhängig ist von seinen Ernteerlösen, weil er eben im Solarpark Mitbetreiber ist. Ja. Und wir bieten bei jedem Projekt unabhängig der Kategorie an, dass der Landwirt auch Mitinvestor werden kann. Also wenn er sich beteiligen möchte in dem Projekt, das gilt auch für den Landeigentümer, wenn das nicht personenidentisch ist, gilt aber auch für Bürger, Energiegenossenschaften, die sind eingeladen, sich bei uns an den Projekten vor Ort zu beteiligen. Und dadurch kann er auf mehreren Ebenen eigentlich daran mitverdienen und gleichzeitig die Energiewende unterstützen und eigentlich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.
Und den Strom muss er aber selber in seinem Betrieb verbrauchen?
Nicht zwangsläufig, nein. Also es gibt in Deutschland zwei Fördermechanismen für die AKPV, denn einen haben wir beschrieben, das ist die Innovationsausschreibungsverordnung, die ich, wie ich finde, jetzt ausreichend kritisiert habe. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Den zweiten ist es eine Richtlinie vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zur CO2-Reduktion in der Landwirtschaft und Energieeffizienzmaßnahmen. Hier wird speziell der Landwirt aufgefordert, in die Dekarbonisierung zu investieren, indem er beispielsweise mit Photovoltaik oder Agri-Photovoltaik, ist auch förderfähig, ja, den Strom für sich auf der Hofstelle selbst verbraucht. Und dann gilt es, den Landwirt zu elektrifizieren. Und das ist auch genau das, was wir quasi in Rheinland-Pfalz gemacht haben, auf dem Bio-Obsthof Nachtwey, wo wir den elektrischen Traktor mit Agri-Photovoltaikstrom selbst betanken, wo wir das Bewässerungssystem, was heute noch mit Dieselgeneratoren die Pumpe und die Verteilung gemacht wird, auch elektrifizieren und wo man den Strom auch über Agri-Photovoltaik in das Kühlhaus und in die Lagerstätte bringen könnte. Und dann ist es wirklich so, dass wir gemessen am deutschen Strommix, an der Dieselsubstitution einen wesentlichen Beitrag leisten, dass der Apfelanbau in Deutschland nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv wird. Also da esse ich einen Apfel unter der Anlage und weiß, ich habe was Gutes fürs Klima getan. Ne? Und das habe ich halt nicht, wenn ich das mit einem herkömmlichen Anbausystem mache.
Beforscht haben Sie das ja eingangs mit Feldfrüchten wie Kartoffeln und Sellerie. Wenn man jetzt Richtung Himbeeren und Äpfel geht, dann verhalten die sich ja ganz anders und brauchen ganz anders Licht. Was bedeutet das für die technische Umsetzung?
Ja, jede Pflanze hat einen sogenannten Lichtsättigungspunkt. Bedeutet, man kann so viel Solareinstrahlung nur in so viel Biomasse umwandeln. Und jetzt gibt es beispielsweise Korn, also Mais, das ist eine sogenannte C4, sehr lichtliebende Pflanze, die braucht also sehr viel direkte Solareinstrahlung. Dann wiederum gibt es Nachtschattengewächse, die kommen mit mehr Schatten. Und bei den Beeren, da ist es einfach so, dass sie auch im Wald natürlich wachsen und dadurch Schatten eigentlich sehr gewohnt sind. Je mehr wir verschatten können, desto mehr Strom kriegen wir oben runter. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel Beeren und Apfel allein schon vergleichen, also das eine ist ein Strauchgewächs, eine Beere, das andere ist ein Spalierobst, ist also ein Baum. Ein Baum braucht schon allein für seinen Hormonhaushalt, damit er die Blütenaustrieb hat, mehr Licht. Das heißt, wir haben hier ein Paradox. Wir haben hier eigentlich beim Apfel eine höhere Aufständerung, mehr Unterkonstruktion und weniger Strom von oben runter, weil wir mehr Licht durchlassen müssen. Deswegen sind die Stromgestehungskosten bei Apfel oder jetzt bei Birne und Kirsche, alles im Spalierungsbereich, sind höher als die im Beerenbereich sind. Und wenn man das jetzt wieder vergleicht, auf dem Bereich der Kategorie 2, die wir eher für Weizen oder Ackerfrüchte und so weiter sehen, da haben wir weniger Schattungseffekte. Also wir würden ja nicht mehr Hegelbach, so wie wir das gebaut haben, nochmal bauen. Wir würden jetzt nicht anfangen, Maisflächen und Ackerflächen mit hoch aufgeständerten Photovoltaikmodulen zu überdachen. Da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach zu schlecht, weil diese Aufständerung so viel kosten würde für diesen relativ wenig wertvollen Getreide, was da angebaut wird. Und deswegen wird man da eher in die Parallelnutzung gehen. Aber auch hier, wie gesagt, gibt es positive Synergieeffekte, weil man eben neue Einkommensmöglichkeiten für den Landwirt generieren kann, was zum Beispiel die Grünpflege angeht, die Modulreinigung, aber vor allem auch, was die Steigerung der Landnutzungseffizienz angeht. Ja, aber aus der Perspektive eines Landwirts gedacht, dann würde ich schauen, dass ich auf meinen Flächen möglichst viel Wertschöpfung aus der Solarenstrahlung rausholen kann. Und das heißt, bisher in alten Zeiten hat man gesagt, ich mache nur Nahrungsmittel. Ja, aber dann würde ich nur das rote Spektrum des Lichts ernten und das Grüne für die Stromerzeugung würde ich ignorieren. Und ich glaube, dass Landwirte und ich erfahre eine große Bereitschaft vom Landwirten, die sagen, nee, also die Erzeugung von Solarstrom ist Teil meines Betriebs. Also ich möchte mein Einkommen diversifizieren. Das ist für mich tragfähig, auch in Zukunft zu sagen, ich möchte auch teilhaben an der Energiewende. Und die begreifen dann die Energiewende tatsächlich als Chance für ihren Betrieb, weil sie eben Solareinstrahlung maximal nutzen. Und da, finde ich, ist das Sympathische an der Agri-Photovoltaik, dass sie den Status der landwirtschaftlichen Nutzfläche erhalten. Sie sind also weiterhin Landwirte in ihrem Verständnis. Ich erzeuge Nahrungsmittel und gleichzeitig ernte ich aber natürlich auch den Solarstrom, weil es wäre vergeudet, wenn ich es nicht machen würde. Und da will ich auch nochmal sagen, es wird oft der Fehler gemacht, dass man dann sagt, ja, aber dann ist doch Agri-PV besser als Freifläche. Ja, und das finde ich sehr schlecht, wenn man in so eine Richtung denkt, weil wir sollten die Technologie nicht ausspielen. Ja. Es gibt soziale Konstellationen, wenn die Hofnachfolge beispielsweise nicht geklärt ist und der Landwirt hat Flächen auf seinem Betrieb, die relativ schlecht sind, dann spricht da nichts dagegen, wenn dieser Hof sagt, ich möchte jetzt 10 Hektar für eine Freiflächenanlage bereitstellen, weil das sind sandige Böden, ich leide immer mehr trockene Böden, ich kann die Fläche nicht mehr verpachten, kein Landwirt, kein anderer Betrieb will die überhaupt haben, weil die so schlecht sind, dann mache ich doch da bitte eine Freifläche hin, dann habe ich eine höhere Rente, als wenn ich diese Fläche sonst nicht loswerden würde. Und wir müssen also gezielt suchen und viel mehr als Blumenstrauß denken. Wo kann ich Photovoltaik integrieren, sinnvoll integrieren? Da muss man natürlich auf die Dächer gehen. Da muss man auf Baggerseen und degradierte Flächen gehen, um möglichst viel Photovoltaik dort in die Fläche rein zu integrieren. Und da gehört aber die Freiflächenanlage genauso dazu. Speziell dann, wenn ich sie mit Biodiversitätsmaßnahmen ausstatte, weil ich dann eben die Artenvielfalt in einer Region wesentlich erhöhen kann, was ja auch eine Krise in Deutschland ist, dass wir so viel Verlust von Biodiversität haben. Das heißt, wenn ich eine landwirtschaftliche, intensiv genutzte Fläche extensivieren kann mit Photovoltaik, Biodiversitätsmaßnahmen, ja, dann ist es auch gut für die Landwirtschaft im Umfeld, weil dann habe ich mehr Artenvielfalt, mehr Bestäuber, wo dann wieder die Ernteerträge nachweislich gesteigert werden, wenn ich solche Projekte in meinem Umfeld habe.
Das andere Thema, das uns bei der Energiewende ja auch immer beschäftigt, ist die Frage der Akzeptanz. Sie haben dazu auch Ihre Pilotanlagen beforscht. Wie ist da der Erkenntnisstand?
Also am Bodensee wurden sogenannte Bürgerwerkstatten durchgeführt mit den Anreihern, den direkt betroffenen Bürgern. Da wurde darauf geachtet, dass das also in der Regel, wenn man solche Veranstaltungen macht, sind es oft alte Männer, die da denn kommen. Ja, da wurde darauf geachtet, dass es auch junge Damen sind oder einfach gesellschaftlich repräsentativ ist. Ja. Es ist aber wichtig, dass es jetzt nicht für Deutschland eine repräsentative Aussage getroffen hat. Ja. Aber diese betroffenen Bürger, die wurden gefragt, ja, bevor die Anlage errichtet wurde, wurde das Konzept vorgestellt, was sind eure Ängste, was sind eure Befürchtungen, die ihr habt, wenn da so ein Projekt umgesetzt wird. Dann wurde die Anlage errichtet und im Nachgang wurde geschaut und kontrolliert, haben sich diese Ängste und Befürchtungen bestätigt? Konnten die entkräftet werden oder wie hat sich das verändert? Und das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, ITAS abgekürzt, der Uni Karlsruhe, hat diese wissenschaftliche Begleitung durchgeführt. Und da kam heraus, dass von allen erneuerbaren Energien Photovoltaik-Dachanlagen die höchste Akzeptabilität haben. Und noch vor Wind oder Biogas, ja, kam dann die Freifläche. Und zwischen PV-Dach und Freifläche kam die Agri-Photovoltaik. Das heißt, die Agri-Photovoltaik mit diesem konkreten Projekt Hegelbach am Bodensee, da hieß es dann aber auch schon, ja, wäre das im Obstbau gewesen, in der Bodenseeregion, da wäre das noch besser gewesen. Ja, genau da wollen wir jetzt auch hin. Also der Unterschied auch zur Freifläche oder zu anderen Technologien, bei Biogas wurde natürlich auch wieder Tank oder Teller erwähnt, ja, bei Akkukraftstoffen generell, ja, E5, E10 ja genauso. Da ist es dann so, dass man halt sagt, ja gut, also Freifläche, wo ich keine Nahrungsmittel habe, ja, da will ich dann doch lieber die Agri-Photovoltaik, wo halt noch Nahrungsmittel da sind. Das hat jedem irgendwie eingeleuchtet und in die Richtung schauen wir natürlich, dass wir die Bürger bei jedem Projekt da vor Ort auch mitnehmen.
Wenn man mal weil Sie gerade Tellerrand sagten, über Deutschland hinausschaut, dann und wir gucken zum Beispiel nach Japan, da gibt es derzeit schon 3000 solcher kleineren Anlagen über Reisfeldern, über Kräutern. Da gibt es auch eine entsprechende gesetzliche Rahmenausstattung. Wenn wir jetzt einen Blick in die Glaskugel werfen, wie geht aus Ihrer Sicht die Entwicklung hier in Deutschland weiter? Wo muss die Reise hingehen? Was braucht es dafür?
Japan möchte ungefähr ein Drittel der zukünftigen Photovoltaikleistung mittels Solar Sharing machen, also mittels Agri-PV. Dieses ein Drittel wurde im letzten Halbjahr in China bereits erreicht über sogenannte Photovoltaik-Plus-Projekte. Dazu gehören Aqua-PV, also die kombinierte Schrimp- und Fischzucht mit Photovoltaik. Da werden Schrimp und Fische eben nicht im Meer gezüchtet, sondern an Land in Ponds, in kleinen Weihern. Und die müssen alle überdacht werden, weil man möchte keine Algenproduktion in diesen Weihern haben, weil das ist schlecht für den Sauerstoffgehalt in den Gewässern, also auch dadurch schlecht für die Tiere. Es führt zu einer Verstopfung der Pumpen, die benötigt werden, um hier das Wasser zu wälzen. Das ist relativ energieintens, also man braucht viel Strom, um diese Anlagen zu betreiben, viel Kühllager etc. Und da kann man also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man macht Photovoltaik drüber, hat weniger Algen, hat gleich viel, aber viel Strom auf der Seite, um hier einfach auch die Energiewende voranzubringen. Dann degradierte Flächen gehört dazu. Die Vereinten Nationen haben ja die Dekade ausgerufen zur Ökosystemrestaurierung. Bedeutet, dass man degradierte Flächen wieder mit Umweltmaßnahmen aufwertet. Da glauben wir, dass die Photovoltaik einen großen Beitrag leisten kann, speziell auch die Agri-Photovoltaik. In China ist eine der größten oder die größte Agri-Photovoltaikanlage weltweit entstanden mit über 1200 Hektar, 1 Gigawatt an Leistung, ja, kombiniert mit Goji-Beeren am Rand der Wüste Gobi. Wie ich finde, ein ganz tolles Projekt, weil man hier wirklich negative CO2-Emissionen hat. Man betreibt das Bewässerungssystem System mit Solarstrom, pumpt es quasi aus dem Grundwasser dann hoch, ja, hat diese Ernte, die Pflanzen, die dann in einer degradierten Fläche, wo davor keine Pflanzen waren, ja, die entziehen ja auch nochmal für ein Wachstum CO2. Ja, das heißt, und binden das wiederum im Boden. Also es ist wirklich eine super Fläche, die dort gefördert wurde, eher über Aufforstungsprogramme und degradierte Flächenaufwertung und nicht aus der Energieseite. Ja, Dann gibt es Solargewächshäuser, sehr viele, wo man versucht, Photovoltaik in Gewächshäuser zu integrieren. Muss man natürlich auch darauf achten, welche Früchte wachsen da in diesen Solargewächshäusern, welchen Ernteertrag hat man da noch. Und die klassische Agri-Photovoltaik, wie wir sie jetzt beschrieben hatten, ja. All diese vier Ansätze haben ein Drittel der Gesamtleistung in China ausgemacht. Und diese Trends beobachten wir auch in Europa. Frankreich war Vorreiter im Bereich der Agri-Photovoltaik. Da muss bei jedem Photovoltaikprojekt, wo auf landwirtschaftlicher Fläche umgesetzt wird, die Landwirtschaftskammer mitsprechen und ist mitentscheidungsbefugt. Da entstehen tolle, kreative Projekte. Ich möchte eins betonen, wo wir da gerade in der Entwicklung sind. Das ist eine Fläche von 100 Hektar, wo wir Bonsai-Eichen zwischen den Modulreihen züchten. Ja. Wir halten also die Eichen bewusst klein, aber im Wurzelwerk, was sich dann ausbreitet, werden Trüffel gezüchtet. Ja. Die wachsen dann im Halbschatten der Module und dieser Bonsai-Bäume heran. Ja. Und es gibt super kreative Ansätze. Die Landwirte per se in ihrem Beruf sind sehr kreativ. Ja. Und man sollte einfach darauf achten, dass diese hybride Nutzungsform, diese multifunktionale Nutzung auf der Fläche Strom und Biomasse ermöglicht wird, weil es werden sich tolle Konzepte ergeben und die Gesetze müssen sich einfach, so wie die Wissenschaft neue Erkenntnisse generiert hat, die Industrie Lösungen erarbeitet hat, müssen auch die Gesetze sich anpassen und eine Lernbereitschaft da sein, damit man möglichst schnell diese Food Energy Water Nexus ins Leben bringt.
Bonsai-Bäume, Goji-Beeren, Schrimps und Tee, das haben wir ja hierzulande nicht. Wo liegen denn hier in Deutschland dann die Potenziale? Doch wohl eher bei den Himbeeren und den Äpfeln, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, Blaubeere noch mehr als die Himbeere. Ja, also es gibt auch in Deutschland eine große Blaubeerenproduktion, ne, viele Höfe, die sich dieser leckeren Frucht widmen. Ne, und auch die wächst besser heran, wenn sie im geschützten Anbau ist. Ja, Apfel ist natürlich flächenmäßiger, die größte Sonderkultur, aber auch Erdbeeren. Wir erhalten viele Anfragen von Erdbeererzeugern, wo man Erdbeeren auf Stellagen unter Regenhaube jetzt eben dann mit Agri-Photovoltaik Zukunft machen könnte. Das ist im Bereich der Kategorie 1. In der Kategorie 2 sind es tatsächlich Anfragen, wo man klassisch Ackerkulturen, Gemüsekulturen auf Flächen größer 30, 40 Hektar dann erzeugt und eben mit Solar kombiniert. Und ich glaube, beide Kategorien sind uns sehr wichtig. Da wollen wir überall vorankommen. Und es wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren dann noch spannende Projekte zu begutachten geben.
Und wie sieht das aus mit den Rahmenbedingungen, den gesetzlichen? Wo muss da die Reise hingehen?
Ich glaube, es wäre allen geholfen, wenn man mal Ausschreibungsvolumen für 4-5 Jahre hintereinander hätte. Dann auch nicht mehr mit 150 Megawatt für 3 Technologien, sondern dann gerne 600 Megawatt für 3 Technologien oder noch mehr. Und man müsste es auch vielleicht dann anhand der Erfahrungswerte jährlich anheben, dass man einfach sagt, man fängt jetzt mal kleiner an, aber kleiner heißt schon wesentlich größer als heute und lässt es entsprechend dann anwachsen. Ja. Und dann gilt es eben nicht, den Fehler zu machen, zu sagen, gut, dann machen wir jetzt neue Agri-Photovoltaik und Floating PV und substituieren das aber von Freifläche oder Dach. Nein, es gilt wirklich jetzt von derzeitigen 4-5 Gigawatt, was wir jährlich haben, wir brauchen 10-15 Gigawatt pro Jahr. Ja, und das in den nächsten 10 Jahren. Also so zu tun, als wir könnten warten und geringfügig anpassen, das wäre deutlich zu wenig. Und ich glaube, allen Parteien ist klar, dass Klimaschutz ein sehr wichtiger Baustein in den nächsten vier Jahre sein wird, in der nächsten Legislaturperiode. Und da hoffe ich schon, dass auch die Agri-Photovoltaik zumindest etwas ernster genommen wird in Deutschland als bisher.
Herr Schindele, das war sehr interessant. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen und bei den Zuhörern.
Das war Erneuerbare Energien, der Podcast der Energieagentur NRW. Sie finden diese und weitere Folgen auf www.energieagentur.nrw und überall, wo es Podcasts gibt.